Mein Name ist Ebert Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream, oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Softwarearchitektur im Stream. Heute zu Gast bei mir ist Kim Duggen und wir wollen zusammen mal über Soft Skills in der Softwarearchitektur sprechen. Kim, wer bist du denn und wie bist du zu dem Thema gekommen?
Wer bin ich? Das ist eine gute Frage. Ich bin Kim aus Hamburg. Ich arbeite aktuell bei der Firma Embark. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Softwarearchitektur. Bevor ich bei Embark angefangen habe, vor fast 2 Jahren, auch krass, ist das schon lange her, habe ich 8 Jahre lang bei der Firma Ose gearbeitet und bin dort quasi über das Thema Prozessmanagement, Prozessautomatisierung, Modellierung irgendwann mal drauf gekommen, dass die Projekte meistens nicht daran scheitern, dass die einzelnen Projektteilnehmenden keine Hard Skills haben, sondern dass es ganz oft in der Kommunikation, in der Organisation einfach schief geht. Und habe mich dann vor wahrscheinlich sowas wie 7 Jahren angefangen, einfach auch mit dem Thema Soft Skills, aber immer in Bezug auf IT-Projekte zu beschäftigen. Habe mich intern und extern dazu weitergebildet, genau, und mache das Thema neben Organisationsentwicklung, Organisationsarchitektur, genau, hauptberuflich.
Du hast schon Soft Skills gesagt, ich habe es auch gesagt, das ist ja mehr oder weniger ein Überbegriff. Kannst du einmal irgendwie sagen, was so dahinter steckt, damit wir hier alle auf einer Ebene schweben?
Ja, genau, also im Prinzip, wenn man jetzt so richtig ins Lehrbuch gucken würde, dann werden Soft Skills häufig auch als so ein guter Mix beschrieben aus persönlichen Kompetenzen, also wie ich mich als Einzelperson verhalte, wie ich kommuniziere. Dann soziale Kompetenzen, also wie bin ich im Umgang mit anderen, und methodische Kompetenzen, also Kommunikation, Moderation, Präsentation, Konfliktmanagement, genau, das sind im Prinzip diese 3 Ebenen, die man häufig dort wieder trifft, wenn man da so genau reinguckt. Wenn man jetzt so im Isakubé-Sinne, deswegen sprechen wir heute ja auch ein bisschen über das Thema, drauf guckt, dann gucken wir meistens aus der Perspektive methodische Anwendung, ne, der Themen, die dort enthalten sind. Genau.
Also würdest du auch sagen, dass von den ganzen Soft Skills, die es so gibt, die methodischen Dinge das Wichtigste für Softwarearchitekten sind, oder spielen auch die anderen Bereiche eine große Rolle?
Ich bin der Überzeugung, dass das eine nicht ohne das andere geht. Ne? Also wenn ich nicht darüber reflektiere, ne, wie kommuniziere ich eigentlich, wodurch entstehen vielleicht Missverständnisse, weil ich, weiß ich nicht, eine spezielle Art habe, ne, Dinge rüberzubringen oder vielleicht auch Dinge weglasse, oder was könnte bei anderen auch Reaktionen triggern, ne, die ich vielleicht irgendwie nicht erwarte, dann ist die Methodik quasi für die Katz. Ne? Dann kann ich noch so lange mich irgendwie mit Werkzeugen wie aktivem Zuhören und Fragetechnik auseinandersetzen. Wenn das nichts bei mir sozusagen auch persönlich verändert und die Reflexion nicht mit dabei ist, dann wird es tatsächlich schwierig.
Warum denkst du, dass Soft Skills überhaupt relevant sind für IT? Also jetzt abgesehen von, ist bestimmt persönlich auch immer sinnvoll, das zu haben, aber gerade Softwarearchitektinnen und Architekten sind vielleicht besonders prädestiniert dafür, Soft Skills sinnvoll einzusetzen, oder?
Ja, genau. Also das eine ist das so ein bisschen, was ich gerade beschrieben habe, wo ich herkomme. Ne? Also ich glaube, dass die meisten Projekte nicht daran scheitern, eben, dass es fachlich hapert. Also sicherlich auch mal. Ne? Aber es gibt halt auch ganz oft Situationen, und gerade für Softwarearchitekten und Architektinnen ist das extrem so, dass ich einfach mit extrem vielen anderen Stakeholdern interagieren muss, ne? Ob ich nun möchte oder nicht. Ich beschreibe die Rolle des Softwarearchitekten häufig als so eine Art Mittler, ne, zwischen den Welten. Das heißt, ich habe die Anforderer, die Fachseite, ich habe das Management, ich habe die unterschiedlichen Entwicklungsparteien, Und ich bin leider ne, ganz oft in der Rolle, da auch so ein bisschen Übersetzungen machen zu müssen. Ich kriege vielleicht in der Rolle Softwarearchitektur auch relativ zügig zu spüren, ob wir Ressourcenengpässe haben, ne, ob es sozusagen in der umliegenden Organisation gut funktioniert, was wir im Projekt entwickeln, muss ja auch ins große Ganze passen. Im besten Fall würde ich Softwarearchitektur ja auch nicht alleine entwickeln, sondern mit dem Team gemeinsam. Das heißt, es gibt einfach sehr, sehr viele Berührungspunkte zu anderen Menschen und deswegen auch einen großen Bedarf zu kommunizieren, und zwar zielgruppenspezifisch zu kommunizieren. Man kann jetzt darüber streiten, ich habe gerade ganz viele Aufgaben der Rolle Softwarearchitektur zugeschustert, wofür es häufig in Organisationen auch eigene Rollen gibt, ne, Requirements Engineer, Projektleitung. Trotzdem fallen Softwarearchitekten häufig diese Aufgaben auch irgendwie zu. Oder was ich eigentlich das Problem empfinde, was am häufigsten zutrifft, ist, dass die Rolle der Softwarearchitektur am allerschwammigsten beschrieben ist. Also man sagt nicht genau, was drin ist, man sagt auch nicht genau, was nicht der Kompetenzbereich ist. Das ist häufig unabsichtlich, einfach weil das vielleicht eine neue Rolle ist, die dazugekommen ist und man will erstmal gucken, ne, wie man sich da so etabliert. Es ist manchmal tatsächlich aber auch absichtlich so, ne, weil je schwammiger ich die Rolle belasse, desto mehr kann ich vielleicht auch an Aufgaben und Kompetenz dort reinlegen. Und es gibt ja, also es gibt sicherlich, ne, Definitionen, denen man folgen kann, was so ein Softwarearchitekt, eine Softwarearchitektin machen sollte. Aber auch die widersprechen sich häufig, ne, selbst wenn man in der Theorie nachguckt. Und wenn ich dann in die Praxis gucke, gibt es Solution Architects und IT Architects und Software Architekten und wo ist die Abgrenzung zum Unternehmensarchitekten, ne? Und all diese sozusagen die Position, die ich habe in dieser Rolle, in der Interaktion mit ganz vielen anderen Rollen, als auch dieses manchmal sehr schwammig definierte Aufgaben und auch Entscheidungsthema, finde ich, ne, qualifiziert sehr stark dazu, dass man sich einfach mit den Themen Kommunikation und auch Konfliktmanagement häufig auseinandersetzt. Genau.
Du sagst es schon, wir kommunizieren alltäglich mit so vielen verschiedenen Menschen, haben irgendwie ein Team noch bei uns, das wir irgendwie mitnehmen müssen und zufriedenstellen müssen. Und Soft Skills sind überall involviert, aber trotzdem kriegen sie ja nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient hätten. Weißt du, woran das liegt, oder hast du da eine Vermutung?
Genau, Vermutungen habe ich viele. Dass das jetzt abgesichertes Wissen ist, kann ich nicht behaupten. Ich glaube, dass wenn man sich vor allen Dingen auf die IT fokussiert, dass das Thema Soft Skills manchmal so ein bisschen komisch angehaucht ist, ne? Also es hat so ein bisschen vielleicht was Esoterisches, oder da muss man über seine Gefühle reden und da muss man vielleicht noch Menschen umarmen und so. Also, ne, da hat es so irgendwie so ein, kommt aus oder wird vielleicht in so eine merkwürdige Ecke geschoben. Das ist so der eine Aspekt. Und ich glaube, dass der andere ist, dass es eben viel schwerer greifbar ist, als zu sagen, ne, ich beschäftige mich mit einer neuen Technologie, oder wir probieren ganz gezielt im Team, ne, wir experimentieren, wir probieren etwas aus. Da sehen wir am Ende ja, ne, faktisch funktioniert es jetzt besser, als es vorher funktioniert hat. Also dieser ganze Hard-Skill-Bereich ist zumindest vermeintlich leichter zu erlernen und auch zu überprüfen als die Soft-Skills. Und ich glaube, dass es deswegen vielleicht nicht, oder dass es anders gewertet wird, ne? Vielleicht so im Zusammensein. Und noch ein dritter Aspekt, den ich auch manchmal erlebe, ist, dass Soft Skills häufig entweder zum Beispiel agilen Rollen zugeschrieben werden, der Scrum Master kümmert sich ja um sowas wie Konflikte, oder die Führungskraft, ne? Und unser Management hat dann irgendwie schon das 17. Führungstraining gemacht und da haben die sich auch irgendwie mit Feedback und Konflikt und was auch immer beschäftigt. Das braucht nicht jeder im Team vielleicht, ne, so intensiv zu tun. Und ich glaube aber, gerade wenn man neu in diese Rolle des Softwarearchitekten, der Softwarearchitektin reinwächst, oder wenn es vielleicht auch darum geht, eine neue Art der Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam auszuprobieren, dass es zumindest eine gute Idee ist, dass sich irgendjemand mit dem Thema beschäftigt und dass wir es dann auch im Team zumindest thematisieren. Ne? Also so dieser ganze Teamentwicklungszyklus, den ihr bestimmt alle schon 17 Mal gehört habt, ne? Forming, Norming, Storming, dass man sich über diese Phasen des als Team Zusammenwachsens einfach Gedanken macht, wie gehen wir denn damit um, wenn Konflikte entstehen? Welche Prinzipien, welche Regeln wollen wir uns setzen? Wie wollen wir überprüfen, ob wir eigentlich nicht nur fachlich und technisch, sondern auch zwischenmenschlich gerade gut zusammenarbeiten, weil es einfach Dinge zumindest aus meiner Sicht, wenn nicht nur angenehmer, ne, im Zusammensein gestaltet, dann sogar auch wesentlich effizienter, wenn wir nicht so viele Missverständnisse im Raum haben, wenn wir keine schwelenden Konflikte dort haben.
Genau. Das klingt ja schon so, als wäre es nicht nur sinnvoll, wenn ein Architekt oder Architektin in der Rolle mit Soft Skills umgehen kann, ein paar Methodiken kennt, sondern eventuell auch wirklich alle im Team ein paar Grundlagen kennen, zum Beispiel, wie kann ich Feedback geben, wie ist es richtig, das zu geben. Wäre es eventuell sinnvoll, so, wenn der Architekt sein Wissen, das er dann angesammelt hat, in das Team bringt oder dass das Team vielleicht sogar irgendwie eine kleine Schulung zu dem Thema mal bekommt?
Ich wäre ja keine Beraterin, wenn ich jetzt nicht sagen würde, na klar, ne, jeder sollte sich damit auseinandersetzen. Aber tatsächlich finde ich, dass, und deswegen haben wir uns ja im Rahmen dieser ganzen ESA-QB-Seminarentwicklungsthematik damit auseinandergesetzt, auch sehr, sehr viel gewonnen ist, wenn es halt jemand vorlebt. Ne? Wenn ich zum Beispiel als Softwarearchitektin den Anspruch habe, eher so eine Art coachender Architekt zu sein, das heißt, mir ist wichtig, dass wir Ergebnisse zusammen im Team, ne, diskutieren, auch gemeinsam entscheiden, dass ich dann zum Beispiel in der Rolle Softwarearchitektur eben vielleicht erstmal stärker in eine Art moderierende Rolle gehe, ne, dass ich einfach weiß, mit welchen Methoden, mit welchen kommunikativen Grundlagen moderiere ich denn so eine gemeinsame Entscheidung? Ne? Wie gehen wir damit um, wenn wir zum Beispiel merken, ich bin ein großer Fan von Konfliktmanagement, das ist tatsächlich mein Lieblingsthema, weil das häufig so schmerzhaft ist, aber manchmal, man kann das relativ analytisch betreiben, auch ganz hilfreich ist, einfach Sachen zu verstehen und einzuordnen. Wenn wir als Projektteam zum Beispiel immer wieder an den gleichen Hürden landen, ne, wir merken einfach, wir haben zu wenig Ressource oder es ist nicht klar abgegrenzt, was wir, ne, jetzt eigentlich entwickeln sollen oder wir bekommen Sachen über den Zaun geworfen, mit denen wir noch nicht viel anfangen können. Da dann auch in der Rolle Softwarearchitektur gemeinsam mit dem Team, ne, zu gucken, woran könnte das liegen, welche Dinge dieses Systemkonfliktes, den wir hier gerade erleben, können wir wohin eskalieren, ne, worauf können wir uns im Team fokussieren? Also quasi die Themen aus dem aus der Domäne Soft Skills einfach vorzuleben, mit dem Team gemeinsam, ne, zu bearbeiten. Genau.
Du hast jetzt schon ganz oft den ISAQB erwähnt, von daher glaube ich, ist es jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, den noch weiter zu erwähnen. Es gibt im Rahmen des Advanced Levels eine Schulung Soft Skills. Du bist da auch Trainerin, genau, und wir treffen uns auch nicht aus Versehen, sondern es gibt da eine neue Plattform von InnoQ und Embark, Soul Creatory, jetzt habe ich es bestimmt gut ausgesprochen. Und
ist aber gut.
Was ich einmal fragen würde, ist, wie ist so ungefähr der grobe Ablauf von der Schulung? Also, was wird man da lernen? Wird man das dann auch üben? Erstmal das.
Genau, also wie der Ablauf der Schulung ist, kann ich nur bedingt beantworten, weil die unterschiedlichen Softskill-Trainer im ISAQB das Seminar durchaus unterschiedlich halten, auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Das ist ja auch genauso gedacht. Die Bestandteile kann ich vielleicht einmal reinbringen, worauf wir uns geeinigt haben. Ich muss kurz ein bisschen angeben, ich bin nicht nur Trainerin im Bereich Soft Skills, sondern sogar auch Kuratorin des Lehrplanes. Das heißt, habe ihn zwar nicht mitentwickelt, aber darf ihn weiterentwickeln. Was wir als Bestandteile definitiv drin haben, ist einmal das Thema Kommunikation, also möglichst empfängerorientiert und missverständnisarm zu kommunizieren miteinander und verschiedene Werkzeuge, die es dafür braucht, aber auch so ein bisschen die Erkenntnis, wodurch entstehen eigentlich Missverständnisse, ne? Das schauen wir uns an. Dann gibt es das Thema Moderation, hatte ich ja auch schon motiviert, warum das so wichtig ist. Also was beinhaltet die Rolle der Moderation? Wie binde ich verschiedene Parteien ein? Wie gehe ich mit schwierigen Moderationssituationen vielleicht auch um? Genau das Thema. Und es gibt eben den Block Konfliktmanagement. Also welche Konfliktarten gibt es und wie kann ich die zum einen lösen, wenn sie schon da sind, aber vielleicht sogar auch präventiv, ne, Dinge tun, damit wir da gar nicht so reinrutschen. Das sind so die drei Hauptbestandteile des Softskill-Seminars im ISAQB. Und genau, das, worauf wir uns eben als Trainer und Trainerin im Softskills-Bereich für Architekten konzentrieren. Ein großer Bestandteil ist außerdem die persönliche Reflexion. Das heißt, es gibt in allen Seminaren, die zu dem Thema gemacht werden, im besten Fall sehr viel Übungen, ne? Das heißt, wir machen das nicht nur theoretisch, sondern gucken uns auch für den Einzelnen, für die einzelne Situation aus der Praxis an. Ne? Man kann Rollenspiele machen, man kann es aber auch tatsächlich an den spezifischen Beispielen machen und eben die einzelnen Werkzeuge, die wir im Seminar so behandeln, dann auch wirklich sofort ausprobieren. Das heißt, was wir versuchen mit dem Seminar zu tun, ne, man kann nämlich durchaus darüber streiten, ob jetzt ein Seminar dabei hilft, jetzt sofort, ne, seine Soft Skills zu optimieren. Aber was wir versuchen zu tun, ist sowohl methodisch Dinge reinzubringen in die Gruppe, aber eben auch immer wieder Möglichkeiten anzubieten, seinen persönlichen Umgang mit Kommunikation, Moderation, Konflikt zu reflektieren, genauso wie das Miteinander, ne, dann mit den unterschiedlichen Teilnehmenden auch zu üben.
Der Theo Grip hatte bei YouTube gefragt, wie kann ich meine Soft Skills überprüfen?
Das ist eine gute Frage. Also ich persönlich glaube, dass das Erste, was vielleicht passiert, wenn ich mich damit auseinandersetze, ist, dass ich eben Situationen erlebe, wo ich das Gefühl habe, irgendwie ist das nicht genauso gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ne? Also ich versuche zum Beispiel, jemanden zu überzeugen oder ich versuche, eine kontroverse Diskussion zu führen oder ich versuche eben eine gemeinsame Entscheidung herbeizuführen und das gelingt mir vielleicht gerade nicht so oder ich kriege meinen Punkt vielleicht nicht gut vermittelt. Das wäre zumindest ein Anzeichen für mich zu sein, da könnte man mal gucken, woran das liegt. So. Grundsätzlich, das ist ein bisschen so eine Haltungsfrage, aber gehe ich erstmal davon aus, dass ich als ne, Sender einer Botschaft, wie auch immer die dann geartet ist, dafür verantwortlich bin, dass der andere mich gut verstehen kann. Und deswegen kann ich den Teil eben auch überprüfen. Ne? Also werden wir uns einig oder ist zumindest klar geworden, worauf ich hinaus wollte, wäre für mich so eine Überprüfungsmöglichkeit. Genau, und dann kann ich so ein bisschen auf die Suche gehen, ne? Woran könnte das denn liegen? Also habe ich Informationen weggelassen oder trigger ich vielleicht durch bestimmte Art der Formulierung oder durch eine bestimmte Haltung, ne, der anderen Person gegenüber dort, dass das gerade nicht so funktioniert, wie es vielleicht funktionieren könnte. Genau.
Wir haben sogar noch eine Frage bei YouTube bekommen, und zwar auch von Theo Grip. Wann sollte man Sachen eskalieren und wie lange sollte man es direkt ansprechen? Also Thema Konfliktmanagement.
Ja. Auch coole Frage, da kommt jetzt leider so eine Beraterantwort raus, zumindest zu Beginn, nämlich es kommt drauf an. Und in diesem Fall kommt es für mich darauf an, was man selber gerade noch gut aushalten kann. Also ich habe oft die Frage, gerade auch von Menschen, die das bezahlen müssen, dass jetzt gerade ein Konflikt gelöst wird. Also zum Beispiel von Führungskräften, muss man dann jeden Konflikt lösen? Muss man aus meiner Sicht nicht. Aber man muss sich einfach Gedanken darüber machen, dass Konflikte zwei verschiedene Dinge auslösen. Nämlich zum einen sind sie unfassbar anstrengend für Beteiligte und auch zum Teil für Nicht-Beteiligte, ne? Weil eine der späteren Eskalationen eines Konfliktes ist, dass sich die Beteiligten einfach so Koalitionen bilden, ne? Die suchen dann irgendwie oder versuchen, ihre Streitmacht zu vergrößern. Das heißt, es werden auch häufig unbeteiligte Dritte in so Konflikte reingezogen. Auf Dauer sind Konflikte zum Teil auch dafür ursächlich, dass Menschen krank werden innerlich oder sogar auch tatsächlich kündigen. Das heißt, das können wir uns sowohl in dem Umgang miteinander als auch finanziell einfach überhaupt nicht leisten, ne? Konflikte lange ungelöst zu lassen. Und eine zweite Herausforderung ist, dass ungelöste oder nur zum Teil gelöste Konflikte auch so eine Art Gruppendynamik-Effekt haben. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, anstatt den Konflikt wirklich zu analysieren und ich sag mal nachhaltig zu lösen, einfach jemanden aus dem Team rausnehme, ne? Weil ich glaube, ne, so wie in der Schule, ich setze euch jetzt auseinander, dann ist Schluss, dann führt das manchmal dazu, dass das ganze Team so die Erkenntnis hat, ah, okay, also ne, wenn man hier was eskaliert oder wenn man mal was Kritisches anspricht, dann geht man potenziell, ne, oder wird irgendwie dem Projekt verwiesen. Das heißt, ich halte mich vielleicht eher zurück. Ne, oder wenn ich jemanden aus einem ungelösten Konflikt in ein anderes Team versetze zum Beispiel, dann hat der häufig so eine Art Konfliktgeschichte. Ne? Da weiß schon jeder, ah, mit dem, da muss man vorsichtig sein, ne? Haben mir die anderen auch erzählt. Das heißt, das hat durchaus auch langfristig und nachhaltig Konsequenzen, wenn ich Konflikte nicht angehe. Deswegen ist die kurze Antwort auf die Frage von Theo, wenn ich bemerke, dass ein Konflikt da ist und er es mir schwierig macht, damit umzugehen und ganz normal, unbelastet, ne, auf andere zuzugehen, wäre es für mich ein Punkt, wo ich es definitiv persönlich ansprechen würde und zwar ne, vielleicht auch in Form eines persönlichen Feedbacks. Sobald ich merke, dass andere Dritte involviert sind, ist es spätestens Zeit dafür, vielleicht auch jemand Neutrales dazuzunehmen. Und das kann ein Scrum Master sein, das kann jemand aus einem anderen Team sein, ne, der möglichst neutral ist. Das können auch externe Konfliktmediatoren sein, je nachdem, was uns zur Verfügung steht oder womit wir uns wohlfühlen. Und dann kann es schon die erste Herausforderung sein, überhaupt die andere Partei dazu zu bewegen, in die Lösung gehen zu wollen. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Wie haben wir überhaupt einen Konflikt und wie stark ist der eigentlich eskaliert? Und manchmal, wenn Konflikte sehr weit eskaliert sind, dann scheitert es schon daran, sich auf den neutralen Dritten zu einigen, weil man sich gerade gar nicht mehr einigen möchte.
Würdest du in so einem Fall machen, wenn sogar das nicht mehr klappt?
Zumindest wäre für mich der erste Schritt zu sagen, okay, also ich finde es ja schon mal gut, dass wir die Einigkeit darüber haben, dass wir was lösen wollen. Ne? Also da sitzen wir schon mal wieder in einem Boot und würde als vermeintlich neutrale Person oder ein Kollege, der den Konflikt feststellt und ihn anspricht, zumindest versuchen rauszuarbeiten, was wäre denn sozusagen euer jeweiliges Minimalziel? Ne? Was wäre euch wichtig, wenn wir den Konflikt lösen? Was gibt es da für Rahmenbedingungen, die jeder, jede für notwendig hält, um in die Klärung zu gehen? Und häufig wird, wenn man versucht, ein gemeinsames Ziel zu definieren für die Lösung, nicht für die sachliche Thematik, sondern wirklich für den Konflikt, wird es schon ein bisschen leichter, weil wir über eine Sache reden und dann können wir uns vielleicht auch im nächsten Schritt darauf einigen, wer uns dabei helfen soll. Ich bin bedingt oder nur eingeschränkt davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, dass Führungskräfte, also gemeinsame Führungskräfte, in die Konfliktmediation gehen, weil die eben schon, ne, einen Interessenkonflikt in sich haben. Die wollen, dass die Leute gut weiterarbeiten können, aber die haben natürlich auch eine persönliche Führungsaufgabe und auch vielleicht eine formale Führungsaufgabe. Das ist manchmal schwierig, aber vielleicht kann ja zumindest die Führungskraft dazu motivieren, ne, dass man sich auf jemand einigt zum Beispiel. Es gibt in großen Organisationen manchmal auch sowas wie Personalräte, Personalabteilungen, ne, die bei sowas unterstützen können, zumindest mal den ersten Schritt in Richtung Lösung zu gehen. Und als Konfliktmoderator, der oder Mediator, der gerade nicht oder dem gerade der Auftrag flöten geht, ne, weil die beiden sich nicht darauf einigen können, dass sie es mit der Person machen wollen, wäre das zum Beispiel auch ein Schritt zu sagen, ja, guck mal, dann seid ihr euch ja wenigstens mal einig, dass ihr das mit mir nicht machen wollt. Ne? Und jetzt schlagt mal etwas vor, damit wir einen Schritt weitermachen. Ne? Und da ist häufig auch eine hilfreiche Frage, Was passiert denn, wenn nichts passiert? Das wäre noch eine weitere Antwort auch auf Theos Frage. Wann muss ich etwas eskalieren? Wenn mir klar ist, was die Konsequenz davon ist, dass wir den Konflikt nicht lösen und die Konsequenz nicht gut aushaltbar ist, wäre für mich spätestens der Zeitpunkt, um Richtung Lösung gehen zu wollen. Genau, und dann gucken wir mal den nächsten Schritt.
Sehr interessant. Ich fragte mich gerade noch, als du sagtest, dass man Führungskräfte nicht als Mediator nehmen soll. Das leuchtet mir ja noch ein, aber was wäre denn, wenn ich als jemand aus dem Team einen Konflikt mit einer Führungskraft hatte? Da sind so viele, also da sind ja mehrere Konflikte. Da ist der Konflikt per se, aber dann noch der Interessenkonflikt. Kriegt man also so einen Konflikt auch gelöst und die Leute an einen Tisch, oder ist das dann so immens schwierig, dass einem fast nichts anderes übrig bleibt, als zu gehen?
Das kommt ein bisschen darauf an, was der Hintergrund des Konfliktes ist, ne? Also wir unterscheiden eben in Konfliktsituationen zwischen 6 verschiedenen Konfliktarten. Und wenn es sich zum Beispiel um so einen Systemkonflikt handelt, den hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, das sind Konflikte, die eigentlich nicht in unserem Beritt liegen, ne? Das heißt, also das umliegende System, die Firma hat zum Beispiel, weiß ich nicht, Vorgaben gemacht, dass wir mit dem und dem Budget zurechtkommen müssen oder mit dem und der Zeitvorgabe, oder hat zum Beispiel verursacht, ne, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, dass die Rolle der Softwarearchitektur so unklar ist, ne, dann sind das alles Dinge aus dem System. Dann wäre eine Lösungsstrategie, dass wir eben sortieren, was sind eigentlich Dinge, die ich jetzt hier gerade mit meiner Führungskraft direkt klären kann, ne, also die wirklich was mit uns beiden zu tun hat. Was sind aber auch Dinge, wo wir beide gar keinen Einfluss haben, die wir eh nach außen, oben, wo auch immer hin eskalieren müssen. Und allein dieses Sortieren könnte schon wieder dazu beitragen, dass, ne, du mit deiner Führungskraft zumindest auf einer Ebene gerade etwas lösen kannst. Wenn es ein Beziehungskonflikt ist, so Beziehungskonflikte sind so die schwierigsten Kandidaten, die entstehen häufig nicht sofort, ne? Das ist selten so, dass ich jemanden sehe und sofort denke, auf gar keinen Fall kann ich irgendwie mit dieser Person zusammenarbeiten, sondern sie entstehen häufig, weil es schon eine längere Konfliktvorgeschichte gibt. Dann wäre es für mich besonders wichtig, einen guten neutralen Dritten oder eine gute neutrale Dritte zu haben, die das auch gut vorbereitet, ne? Also mit dem oder der Angestellten das erste Gespräch führt, um zu sagen, wie kriegen wir das denn hin, ne, dass du wirklich auf Augenhöhe mit der Führungskraft hier ins Gespräch gehen kannst und auch mit der Führungskraft genau das gleiche Gespräch erstmal im Vier-Augen-Gespräch klärt, um deutlich zu machen, also ne, natürlich kann ich jetzt irgendwie so eine Hierarchiekeule rausholen, das wird aber den Konflikt nicht wirklich lösen. Ne? Und wie weit sind beide bereit, sich wirklich auf den Kern einzulassen und es eben nicht hierarchisch zu lösen, weil das einfach unterschiedliche Herangehensweisen wären.
Der Theo Grip hat noch eine Frage und ich glaube, das bezieht sich noch vorhin auf das, wie kann ich überprüfen, wie meine Soft Skills gerade sind. Und zwar hat er gefragt, sollte man vielleicht verschiedene Personen um Feedback bitten oder um Feedback fragen?
Das finde ich definitiv auch eine gute Idee. Das hilft ja immer, ne, so den spricht da in der Kommunikationstheorie vom Johari-Fenster. Das zeigt so ein bisschen einen Bereich, nämlich mein blinder Fleck. Ne? Das sind einfach Dinge, die mir nicht bewusst sind, die ich tue oder vielleicht auch nicht tue, die andere aber wahrnehmen. Dafür ist Feedback super. Genau, und ich würde das vor allen Dingen jetzt vielleicht nicht so strukturiert, wie das manchmal in Mitarbeitergesprächen gemacht wird oder mit irgendwelchen Tools, sondern wirklich im persönlichen Gespräch, ne, unterschiedliche Parteien bitten, mir Feedback zu geben, die mich vielleicht auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven einfach wahrnehmen. Ja.
Genau, wir haben vorhin einmal kurz die SAQW-Schulung angeschnitten, danach sind wir ein bisschen abgedriftet wegen der Fragen. Genau, wenn ich zu der ISAQB-Schulung gehe, dann lerne ich erstmal die Methoden, die dahinter stecken. Also die Methoden, die hinter Soft Skills stecken, welche Bereiche es überhaupt so gibt. Aber es ist ja nicht so, dass ich dann da rausgehe und ich kann das dann alles. Man muss das ja auch trainieren. Wie kann man das trainieren? Weil ich würde zum Beispiel, wenn Konfliktmanagement würde ich jetzt ungern in so einem richtig heißen Konflikt das erste Mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, auch das Schlechteste, was ich tun könnte. Von daher hast du wahrscheinlich ein paar Tipps, Tricks, wie man es trainieren kann, wo man am besten üben kann und wo man anfangen kann.
Ja, also zum einen ist für mich wichtig, dass Soft Skills nicht sind, was ich sozusagen im Nachgang vom Training dann anschalte oder ausschalte. Deswegen ist ein großer Teil des Trainings, zumindest so wie wir das gestalten, auch nicht nur Methoden, sondern auch ganz viele so Erklärungsmodelle, ne? Also wie funktioniert eigentlich Kommunikation? Was ist der Ursprung von Missverständnissen? Was sind Anteile und auch dann Kommunikationstypen, ne? Also wie ticken Menschen, wenn man es so ganz klein zusammendampfen will. Und das sind häufig Dinge, die nach dem Seminar, die ich gar nicht direkt anwende, sondern die ich einfach verstanden, verinnerlicht habe. So, das finde ich auch ein großer, wichtiger Anteil. Und die zweite Antwort auf deine Frage ist, ich würde mir ganz konkret nach so einem Seminar ein, zwei, drei Situationen raussuchen, wo ich etwas ausprobieren will. Ich hätte nicht die Erwartung und auch leider gar nicht die Hoffnung, dass man 100% von dem, was man in so einem Seminar dann hört und auch vielleicht einmal ausprobiert hat, sofort kann und auch überhaupt alles behält. Aber dass ich zum Beispiel sage, ach Mensch, das Thema, ne, Moderation, eine Entscheidung in der Gruppe treffen, das hat hab ich, glaube ich, auch einen konkreten Anwendungsfall. Ne? Und da würde ich mir dann sofort in der nächsten, bei der nächsten Gelegenheit das dann auch genauso vorbereiten, ne? Wie wir es im Seminar üben. Wir haben so eine Vorbereitungscheckliste für Moderationssituationen. Also mir da mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, als ich das vielleicht sonst tun würde. Und da dann auch ganz bewusst ein, zwei Moderationstechniken einsetzen. Das Gleiche gilt für das Thema Konflikte. Wir üben im Seminar schon an konkreten Konfliktfällen der Teilnehmer. Also die bringen ihre eigenen Fälle ein. Na, vielleicht habe ich ja aus der Analyse schon erste Erkenntnisse, wo ich dann in der Situation danach zumindest einen Teil davon schon mal ansprechen kann. Ne? Oder vielleicht auch für einen Teil mich entschuldigen kann, wo ich vielleicht ein bisschen sag mal, holprig kommuniziert habe oder vielleicht was in der Organisation im System gelernt, ne, wo ich merke, okay, wir müssen einfach vielleicht mal eine Rollenklärung machen oder wir müssen mal Kompetenzbereiche abgrenzen oder was auch immer. Also immer am konkreten Beispiel auch dann direkt in die Praxis gehen, fokussiert. Und was ich den Teilnehmern zumindest anbiete, immer als Transferübung am Ende des Seminars, ist, dass sie nach 3, nach 6 und nach 9 Wochen sich die ganzen Materialien nochmal schnappen, also sich wirklich Reminder einstellen und einfach für sich mal reflektieren, was habe ich denn jetzt schon vielleicht auch unbewusst, ne, einfach anders gemacht? Wo habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir das im Seminar hatten? Ne? Vielleicht ist das für mich dann auch einfach nicht so praktikabel oder nicht notwendig. Und was sind aber jetzt Dinge, die ich mir vielleicht für die nächste Iteration, ne, nochmal ganz bewusst vornehmen will? Genau, das wären so unterschiedliche Herangehensweisen daran, das dann wirklich auch anzuwenden.
Kann denn wirklich jeder Soft Skills lernen und trainieren? Also es ist ja so ein bisschen das Vorurteil, dass vielleicht in der IT nicht so viele sehr empathische Menschen sind oder eher introvertierte Menschen, also so verschiedene Arten von Menschen irgendwie. Können auch diese Leute Soft Skills lernen und trainieren oder gibt es da, geht das einfach nicht? Also müssen die damit leben, dass sie es nie lernen werden?
Also erstmal hat ja jeder und jede von uns Soft Skills sowieso, ne? Also jeder von uns hat einen Zugang dazu, wie er oder sie kommuniziert. Jeder von uns interagiert sowieso die ganze Zeit mit Menschen und hat auch bestimmte Methoden entweder erlernt über die Zeit oder, ne, also schon auch in der frühkindlichen Erziehung mitbekommen. Das heißt, da ist es ja bei jedem, bei jeder was da. Also was ich wichtig finde, ist die Bereitschaft, da auch überhaupt rangehen zu wollen. Ne? Also wie in jedem Zertifizierungsmodul gibt es immer wieder Teilnehmer, Teilnehmende, die sagen, ja, ich also brauche da halt die Punkte so. Ne? Das finde ich auch völlig legitim. Ist für mich übrigens hilfreich, das am Anfang des Seminars auch einfach genau so zu hören. Trotzdem habe ich noch nie Teilnehmende gehabt, die rausgegangen sind und gesagt haben, ich habe gar nichts mitgenommen. Also es gibt eigentlich immer Aha-Momente, wo jemand sagt, ach krass, also ne, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir vielleicht die ein oder andere schwierige Situation ersparen können. Ne? Oder hätte ich, oder habe ich jetzt auch konkret erste Ideen, was wir bei uns im Projekt oder bei uns in der Firma oder in der direkten Interaktion mit dieser einen Kollegin, ne, was wir direkt angehen können. Also ich mache mir keine Sorgen, dass das nicht jede kann. Es geht eher so ums Offensein, dann auch, ne, bestimmte Dinge bei sich zu reflektieren. Gerade beim Thema Konflikt ist es total schwer, überhaupt noch, ne, den eigenen Anteil zu sehen, weil man viel damit beschäftigt ist, was die anderen machen, ne, und weil man die anderen gern besiegen will. Also da noch, also da wieder die Bereitschaft zu erlangen, auch ein bisschen bei sich zu gucken, ist für mich wichtiger. Das andere Thema, was du angesprochen hast, Introvertiertheit, Empathie, es ist, glaube ich, auch ohne, na, sozusagen alle Klischees, ist halt ganz bestimmt so, dass wir in bestimmten Projektkonstruktionen oder in bestimmten Setups so von IT-lastigen Gruppen Menschen haben, die tendenziell eher introvertiert sind. Da finde ich es aber eher wichtig, dann für sich zu gucken, was davon mag ich überhaupt übernehmen, ne, was passt zu mir. Ich finde nichts schlimmer als Menschen, die aus so Softskill-bezogenen Seminaren rausgehen, dann plötzlich ganz komisch reden, weil sie so einen Baukasten bekommen haben, so gibt man Feedback oder, ne, so muss man irgendwie einen Konflikt ansprechen, sondern wirklich für sich zu gucken, wo mag ich in die Interaktion gehen, was sind für mich auch Zusammenarbeitsformen, die passen, was sind für mich Konflikte, ne, die ich adressieren möchte, weil sie mir eben schwerfallen, und wo ist das eben auch vielleicht nicht so, ne? Ich habe vor ein paar Jahren mal mit einer Firma zusammengearbeitet, da hatten alle Projektleiter so Persönlichkeitstests gemacht. Davon gibt es ja ganz viele auf der Welt. Die finde ich auch nicht per se schlecht. Ich finde alles gut, was irgendwie dazu beiträgt, dass wir reflektieren und über uns was lernen, ne, diesen blinden Fleck kleiner machen. Und da hatten sich aber ein paar von den eher zurückhaltenden Projektleitern dann einfach ihre Auswertung draußen an die Bürotür gehängt und gesagt, hier, so bin ich halt. Ne, dann müsst ihr halt jetzt damit zurechtkommen. Also ich bin halt eher zurückhaltend, ich mag nicht so viel reden. Ich habe mich jetzt entschieden, damit so und so umzugehen. Das kann man natürlich tun. Ich glaube aber, dass es gleichzeitig auch eine gute Idee wäre, nochmal im Team darüber zu sprechen, wie wollen wir denn jetzt damit umgehen. Ne? Dass ich vielleicht als in der Rolle Projektleitung, dass mir es einfach schwerfällt und es mich anstrengt, viel zu interagieren. So, ne, dafür müssen wir dann im besten Fall einfach gemeinsam Lösungen finden, weil Menschen ja nicht per se immer so oder so sind, ne, sondern sie verhalten sich halt auf irgendeine Art und Weise, und darüber, wie sie sich verhalten, darüber können wir halt irgendwie ganz gut auch uns austauschen, ne, und vielleicht auch erhellendes Feedback bekommen oder geben und dann gucken, wie wir damit gut umgehen können.
Zu den besonderen Personen und Soft Skills hat Theo Grip noch eine weitere Frage gestellt. Können auch Leute mit leichtem Autismus Soft Skills lernen?
Ich bin keine Psychologin. Ich bin nicht, glaube ich, nicht ausreichend ausgebildet, um das richtig gut zu beantworten und auch tiefgehend zu beantworten. Trotzdem sage ich kurz was dazu, aber, ne, das sozusagen als Disclaimer. Das kommt tatsächlich total krass auf die Disposition an, ne, und wie bewusst das jemandem ist. Aber es ist ja tatsächlich so, dass gerade im Autismus häufig Soft Skills gemimikt werden. Ne? Das heißt, also ich gucke mir sozusagen ab, oder ich lerne, wie man sich in sozialer Interaktion verhält. Ich kann das nur nicht gut fühlen, sozusagen. Also, ne, das in meinen laienhaften Worten. Aber es hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie man auf dem Spektrum unterwegs ist. Und wäre für mich auch eine sehr individuell zu behandelnde Geschichte. Ich weiß, es gab ja mal diese ganzen Berichterstattungen über, ich glaube, Google, ne, die ganz viele Menschen immer auf dem autistischen Spektrum eingestellt haben, weil sie festgestellt haben, dass die wahnsinnig gute Entwickler sind und die denen extrem krasse, komplexe Aufgaben geben konnten. Auch, also, ne, finde ich eine bewusste und interessante Entscheidung erstmal, aber auch da, ne, ist es ja, ist es wieder für mich, finde ich, total wichtig zu gucken, wie funktioniert das gut für diese Gruppe der Betroffenen, wie funktioniert es aber auch gut an den Schnittstellen. Ne? Das ist, macht man ja nicht mal eben so quasi. Genau, damit muss man einfach, glaube ich, gut und bewusst sozusagen umgehen.
Genau, ich möchte noch anmerken, sorry, der Martin Legge, wie sagt, danke Theo Grip für die vielen hilfreichen Fragen, das finde ich auch, also danke, wenn ihr anderen auch noch Fragen habt, gerne her damit, ich freue mich und die Kim freut sich auch, die zu beantworten. Genau, du hast ganz oft das Wort Feedback gesagt, das finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Wie kann ich denn, also großes Thema im Moment ist ja generell immer irgendwie Feedback im Unternehmenskreis, Feedback in der Firmenkultur. Wie kann ich denn als Einzelperson schon mal so anfangen, Feedback zu integrieren? Gibt es da einen Weg für mich, dass ich irgendwie nach außen tragen kann, dass das ein cooles Thema ist, dass es ein gutes, wichtiges Thema ist? Und wie könnte ich dann anfangen, andere davon zu überzeugen und eventuell auch so eine Feedback-Kultur aufzubauen?
Wow, okay, auch vielschichtig. Ich bin da auch wieder ähnlich wie bei der Rolle Softwarearchitektur. Was macht die jetzt so mit den Soft Skills dabei, zu sagen, einfach tun, ne? Also wenn es dir wichtig ist, Feedback zu geben und auch zu bekommen, dann finde ich es wichtig, das einfach einzufordern. Und da, wo du das Gefühl hast, dass das Gegenüber das auch gerade, ne, gut aushalten kann und möchte, auch Feedback zu geben. Das wäre für mich sozusagen die persönliche Interaktion, wirklich eine Feedback-Kultur zu etablieren, da, wo sie noch gar nicht existiert. Wäre für mich jetzt nochmal eine andere Herausforderung. Und da finde ich es wichtig, zu gucken, gibt es überhaupt bei mehreren Kollegen, Kolleginnen ein Problembewusstsein? Ne? Also finden die das überhaupt nützlich? Es ist ja auch irgendwie jetzt schon seit ein paar Jahren sehr en vogue zu sagen, ne, wir haben irgendwie eine gute Fehler- und eine gute Feedback-Kultur. Finde ich auch super wichtig. Also ne, mir persönlich fällt es schwer zu arbeiten, ohne eine Rückmeldung zu haben. Ne, funktioniert das gerade gut? Bin ich irgendjemand auf den Schlips getreten? So Dinge, deswegen fordere ich das einfach viel ein. Und wenn mich jemand drum bittet oder ich das Gefühl habe, hier bahnt sich gerade ein Konflikt an oder ne, ein großes Missverständnis, dann frage ich auch, ob ich Feedback geben kann. Aber das wirklich in der Organisation zu etablieren, wäre für mich zum Beispiel was man gut, wenn es sowas gibt, in der Retrospektive ansprechen kann, ne? Dass man das Gefühl hat, dass bestimmte Themen nicht auf den Tisch kommen oder dass es, ob es anderen auch so geht, ne? Dass sie das Gefühl haben, dass wir uns relativ wenig Peer-Feedback geben oder auch relativ wenig, ich sag mal, zur Führungskraft oder von der Führungskraft kommt. Es gibt, finde ich, das könnten wir vielleicht nochmal in die Shownotes packen, schöne Gruppenmoderationsmethoden aus dem Bereich Liberating Structures, wo man mit einer Methode als Gruppe einfach mal darauf gucken kann, wie gehen wir eigentlich mit so einem Thema um, ne? Wie arbeiten wir hier eigentlich miteinander? Dann steht da quasi nicht so als große Überschrift, wir führen eine Feedback-Kultur ein oder Lisa möchte gerne, dass wir das jetzt machen, ne? Sondern wir gucken zum Beispiel mal als Team, als Projektteam darauf, wie arbeiten wir hier eigentlich gerade zusammen und wie sollten wir vielleicht zusammenarbeiten. Und dann könnte das, ne, als eine Erkenntnis aus so einem Prozess rauskommen. Da habe ich das Gefühl, dass es besser funktioniert, weil ich eben erstmal ein gemeinsames Problembewusstsein schaffe und wir uns dann, ne, sozusagen der Lösung nähern können. Genau.
Der Pascal Euhus hat noch eine Frage zum Feedback. Wie kann denn Feedback gut gegeben werden, wenn eventuell in Zukunft ein Großteil der Arbeit remote stattfindet und man sich live seltener sieht?
Also ich glaube, dass Feedback erstmal unabhängig von dem Medium oder von der Interaktion ist. Ich bin aber grundsätzlich ein großer Fan davon, dass es zumindest persönlich stattfindet und nicht in geschriebener Form. Also, dass ich das Telefon in die Hand nehme oder eine Videokonferenz mache und es dort integriere. Und darüber hinaus ist Feedback für mich dann gut, wenn es dem anderen was nützt. Ne? Also bei Feedback muss ich einfach immer mal überprüfen, möchte ich das gerade geben, weil ich will, dass der andere sich ändert oder weil ich was nicht okay finde, was der andere gemacht hat. Oder möchte ich Feedback geben, weil ich das Gefühl habe, das könnte dem anderen tatsächlich beim Lernen helfen. So, ne? Und wenn diese Absicht klar ist, dann kann ich auch ableiten, ob jetzt Feedback angebracht ist oder ob ich eigentlich mit jemandem, also ob ich jemandem gerade eine Ansage machen will. Ne? Das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn ich dabei helfen möchte, dass mein Gegenüber sozusagen diesen blinden Fleck reduziert und etwas als, also ein Lernangebot bekommt, dann ist es aus meiner Sicht wichtig, dass ich es eben aus meiner subjektiven Wahrnehmung beschreibe, ne, was mir eben aufgefallen ist. Feedback ist ja keine, oder ist im besten Fall keine Generalisierung, keine Zuschreibung, sondern ich beschreibe einfach das, wie ich es erlebt habe und wie es bei mir angekommen ist. Und ich, das ist jetzt wieder, glaube ich, so ein Absprungspunkt, ne, wo Leute sagen, ja genau, voll esoterisch. Aber am Ende ist Feedback ein Geschenk. So, ne? Also ich kriege ein Angebot, etwas über mich herauszufinden. Und so ein Geschenk kann man ja auspacken oder nicht auspacken oder auch, ne, in den Keller stellen. Also das heißt, ne, ich muss dem anderen dann auch die Chance geben, damit zu tun, was der andere damit machen möchte. Und ich mache es aber weniger angreifbar, beziehungsweise verursache wahrscheinlich weniger Rechtfertigungsdruck beim Feedbacknehmer, je subjektiver ich das auch beschreibe, ne, weil es ist eben meine subjektive Wahrnehmung. Und das finde ich auch wichtig, ich kann Feedback nur zu Verhalten geben. Ich kann Feedback nicht zu etwas geben, oder kann nicht machen, aber es wird wenig bewirken, wie jemand nun eben per se ist. Also wenn ich zum Beispiel mit jemandem interagiere, der nehme ich für ein Beispiel, der sehr viel blinzelt, weil er vielleicht, ne, in Drucksituationen eben so agiert, dann kann ich dem das natürlich sagen. Ich befürchte, aber es wird eher dazu führen, dass derjenige noch nervöser wird. So, wenn ich jetzt aber feststelle, ich hätte eine Idee, wie jemand, der eben vielleicht in Präsentationen etwas, ne, aufgebracht und etwas nervös ist, dann könnte ich ja etwas zur Vorbereitung zum Beispiel feedbacken, ne? Oder ich könnte ein Angebot machen, wie wir mit etwas umgehen sollen. Aber Verhalten kann ich halt ändern, ne? Wie ich bin, kann ich halt schwer ablegen.
So. Die Unterscheidung ist manchmal, glaube ich, auch nicht so einfach festzustellen. Ist der jetzt so oder ist das gerade so ein Verhalten? Ne?
Ja. Aber ich glaube, also es hilft trotzdem zumindest, ne, deswegen meinte ich auch mit dieser Absicht überprüfen, warum will ich das Feedback eigentlich geben, dass es zumindest lohnenswert ist, darüber nochmal 30 Sekunden vorher nachzudenken, ne, zu sagen, also es ist was anderes, wenn ich zum Beispiel sage, weiß nicht, jemand ist mir vor einem Kunden in der Präsentation ins Wort gefallen, deswegen ist er rücksichtslos. Das wäre jetzt ja eine Zuschreibung, damit kann der andere wahrscheinlich auch, also geht da sofort in die Rechtfertigung, ja, musste ich ja aber, weil du ja nicht zu Potte kamst. Ne? Das andere wäre zu sagen, Mensch, ich hatte durch die Situation, dass wir uns vorher abgesprochen hatten, wer welchen Teil präsentiert zum Beispiel, ne? Und ich war eigentlich der Überzeugung, ich mache Folie 20, dann bist du reingesprungen und hast noch was kommentiert, bin ich eben nervös geworden, ne? Oder bin ich aus dem Konzept gekommen, ist einfach was anderes. Ne? Und darüber können wir dann wahrscheinlich danach auch besser im Gespräch bleiben.
Du hattest eben mit dem, wenn man jemanden, der offensichtlich aufgeregt zum Vortrag ist, Feedback gibt und ihm dann Tipps zur Vorbereitung gibt, würdest du häufig darüber nachdenken, ob du in deinem Feedback schon eine Lösungsidee hast, wenn du das gibst? Also, dass du jemanden noch so ein, nicht nur quasi das Problem, was dir aufgefallen ist oder der Punkt, der dir aufgefallen ist, dass du ihm nicht nur das mit an die Hand gibst, sondern dass du auch sagst, ich hätte ja vielleicht noch eine Variation, wie du das lösen könntest, dass der nicht so alleingestellt ist, oder würdest du das gar nicht oft machen?
Ich glaube, dass wir fast alle, also weil wir in Jobs sind, würde ich jetzt mal die These aufstellen, wo wir sehr analytisch und sehr lösungsorientiert arbeiten, fast immer auch schon eine Lösung im Kopf haben. So. Mhm. Und ich glaube, es ist schwer, die zu unterdrücken. Ich glaube aber auch, dass es leichter ist, für das Gegenüber ein Feedback anzunehmen, wenn ich nicht gleich einen Vorschlag mache, sondern, ne, wenn ich erstmal sozusagen mich auf die Situation beziehe, beschreibe, was mir aufgefallen ist und was das bei mir auslöst. Und dann sagt, und wir können gerne uns mal zusammensetzen und gemeinsam drüber nachdenken, was man vielleicht da tun könnte. Ne? Oder ich hätte auch erste Ideen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass der oder die andere das gerade gut, ne, hören und vielleicht auch Interesse daran hat, darüber zu sprechen, das dann anzubieten, finde ich eine gute Idee. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, wer gibt hier gerade wem Feedback. Ne? Also wenn ich jetzt, weiß nicht, in der Einarbeitung Mentoren habe, dann finde ich, kann ich als Mentee auch fast erwarten, dass der mir vielleicht auch irgendwie ein, zwei Vorschläge gibt, ne? Wie man Sachen machen kann. So. Oder wenn ich nach einem Kundentermin, ne, meine Kollegen frage, Mensch, wie war denn das? Wie ist das aus eurer Sicht gelaufen? Oder nach einem Vortrag oder was auch immer. und das sind Kollegen auf Augenhöhe, finde ich es auch voll okay, wenn die sofort irgendwie ne, zwei Lösungen raushauen. Wenn es aber zum Beispiel so ein anfänglicher Konflikt ist und es geht darum, dass wir zum Beispiel ne, gestern im Meeting aneinander geraten sind und darüber möchte ich nochmal mit dir reden. Und ich sagte dann gleich, ja gut, und dieser, ich meine, es würde einfach auch deswegen schon besser funktionieren, wenn du mir nicht ins Wort fällst. So. Dann bist du vielleicht gerade auch nicht so offen für Lösungen. Ne? Also da würde ich das dann vielleicht tendenziell eher zurückhalten. Und es geht eben zumindest bei reinem Feedback auch nicht darum, dass der andere oder dass ich eine Lösung geben muss, ne, sondern ich beschreibe einfach erstmal ja nur, wie es aus meiner Sicht war und wie ich dann vielleicht auch finde, wie man es besser machen kann, aber das kann für dich dann auch wieder völlig anders wahrgenommen sein.
Du hast jetzt sehr viel von diesem, ich sag mal, lösungsorientierten Feedback besprochen, dass einem was auffällt, was irgendwie nicht so perfekt ist vielleicht und dass man dann vielleicht auch einen Lösungsvorschlag macht, dann vielleicht auch Feedback zu Beginn einer Konfliktsituation. Gibst du manchmal auch einfach positives Feedback? Also einfach so, auch ohne Nachfrage, und denkst du, man sollte das häufiger tun? Und gibt es dafür einen guten Weg, dass das nicht so, also manchmal gibt man das so und das klingt einfach so, als wollte man sich einschleimen, wenn man immer alles gut findet oder so und das möchte man vielleicht umgehen. Gibt es da Tipps, dass das nicht so klingt?
Tatsächlich ist für mich der Aufbau eines Feedbacks bei positiv und negativ komplett gleich. Also es ist auch eine sehr subjektive Beschreibung, weil ich habe das dann eben ne, als positiv wahrgenommen. Ich war auch gerade schon kurz davor, dir ins Wort zu fallen, also wenn was nicht so perfekt gelaufen ist, finde ich. Ne? Also das ist einfach ein großer Anteil. Ich glaube, es gibt da auch wieder super viele Ebenen, aber man kann jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Klischee, ein bisschen Schublade, aber schon häufig beobachten, dass in Deutschland mit positivem Feedback eher gespart wird. Ne? Wenn ich mir jetzt so amerikanische Zusammenarbeitsformate angucke, dann wird da häufig ne, zumindest gelobt, nicht unbedingt Feedback gegeben, aber sehr häufig positiv bewertet. Ich glaube, so extrem muss es nicht sein. Ich finde auch Lob keine gute Art, miteinander zu interagieren, weil das sowas hat von ich bewerte, was du gemacht hast und ich sage, ob das gut oder schlecht war, sozusagen. Aber ich bin ein großer Fan davon, sowohl positives als auch negatives Feedback zu geben, wenn mir etwas auffällt. So, ne? Also wenn ich das eben gerade erwähnenswert finde. Und gleichzeitig kenne ich Menschen, die nicht so gut umgehen können mit positivem Feedback. Also ne, die das einfach weiß ich nicht, die macht das dann nervös, ne? Wenn zum Beispiel sogar noch vor anderen im schlimmsten Fall gesagt, Mensch, also ne, gerade die Situation, wie du das präsentiert hast, super strukturiert, cool. Deswegen bin ich auch bei positivem Feedback davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, das eben im Vier-Augen-Gespräch zu machen, jemand da nicht unbedingt so ne, auf ein Podest zu stellen, wenn der oder demjenigen das vielleicht unangenehm ist. Und wo ich bei positivem Feedback noch ein bisschen zurückhaltender wäre als bei negativem, ist bei dem sagen bei dem Wunsch am Ende. Ne? Also bei negativem hat man ja, wie du gesagt hast, vielleicht schon eine Idee oder das Angebot, wir können jetzt da mal gucken, wie wir es besser machen können. Wenn ich bei positivem sage, ne, weiter so, dann führt das auch manchmal dazu, dass Leute dann sagen, oh, ich stelle mich nie wieder hin und mache die Moderation im Team. Ne? Dann habe ich das jetzt nämlich für immer irgendwie umgehängt bekommen. Also dann würde ich tatsächlich nur mich darauf beziehen, was mir eben Positives aufgefallen ist aus meiner Sicht.
Hast du gerade gesagt, manche Leute können nicht gut mit positivem Feedback umgehen. Mit negativem Feedback können viele ja auch nicht gut umgehen. Kann man denn trainieren, sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen besser umzugehen? Also das als Geschenk anzusehen und eben nicht mehr als kleine Bombe oder sowas?
Also bei negativem Feedback ist, glaube ich, es häufig so, dass man das deswegen vielleicht nicht so gut annehmen kann, weil es einfach auch vielleicht nicht so großartig formuliert ist. Ne? Also wenn das sofort dazu einlädt, dass man das Gefühl hat, ich muss mich jetzt hier rechtfertigen. Ne? Das war überhaupt nicht so gemeint. Ich wollte das ganz anders. Ich habe eigentlich vielleicht jemandem helfen wollen oder ne, was auch immer. Also ich finde das einfach wichtig, grundsätzlich bei Feedback davon auszugehen als Feedbackgeber, dass es eben meine subjektive Wahrnehmung ist und nicht die allgemeingültige ne, Wahrheit. Und damit kann ich umgehen als Feedbacknehmer. Ich kann nämlich den anderen, wenn ich so ein Feedback bekomme, wo ich das Gefühl habe, da kann ich jetzt gerade nicht viel mit anfangen oder das ist eine Zuschreibung oder ne, das möchte ich so nicht stehen lassen, ja durchaus den anderen auch bitten, es bitte nochmal zu konkretisieren oder eben ne, nochmal zu beschreiben, warum das jetzt aus der Sicht des anderen so wichtig ist, dass wir da nochmal drüber sprechen. Also ich kann das vielleicht so ein bisschen rausmoderieren aus dem anderen, damit ich mit dem Feedback dann auch besser arbeiten kann. Ansonsten, wenn ich wirklich wenig, wie soll ich das nennen, Offenheit oder das nicht gut aushalten kann, ne, sowohl negatives als auch positives Feedback zu bekommen, da würde mir ehrlich gesagt die Kreativität fehlen, wie man das dann übt oder trainiert. Ich glaube eigentlich, ich bin eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass die meisten Menschen schon Interesse daran haben, zu gucken, sich so ein bisschen selber zu kalibrieren, ne? Und zu gucken, also passt das gerade, wie ich mich so verhalte und passt das auch aus Sicht der anderen? Ich glaube, es ist häufig einfach die Art und Weise, wie das Feedback transportiert wird, die es so schwierig macht.
Kalibrieren fand ich gerade ein großartiges Wort. genau, wir nähern uns dem Ende. Und ich würde gerne am Ende noch einmal dich fragen, wie kann ich denn anfangen, also jetzt und heute, meine Soft Skills zu verbessern, mehr darüber zu lernen? Genau, jetzt einen Teil beantworte ich schon. Es gibt diese Soft Skills Schulung und wir haben sogar einen kleinen Code vorbereitet, haben wir gar nicht so groß beworben, aber ich poste das gleich in den Chat. Und du beantwortest dann, was man noch so machen kann, außer die Schulung zu besuchen.
ja, wir waren da ja vorhin schon so ein bisschen, ne, bei Theos Frage, also wie kann ich dann überhaupt quasi so die Erkenntnis gewinnen, ob es da einen Bedarf gibt. Also das wäre für mich tatsächlich so ein Ding, ne, mal so für mich zu überprüfen, gibt es Situationen, wo ich das Gefühl habe, da geht noch was. Ne? Da könnte ich vielleicht es mir selbst und auch anderen leichter machen, miteinander, also jetzt gerade im beruflichen Kontext halten wir uns ja auf, miteinander zu interagieren. Das wäre so für mich ein Schritt. Ein anderer Schritt ist tatsächlich, finde ich, so ein bisschen zu gucken, worauf man denn Lust hat, wenn man sich mit dem Thema Soft Skills auseinandersetzt und wo vielleicht auch der größte Anwendungsfall ist in der beruflichen Praxis. Ne? Also ist es eher so der Bereich Moderation, dann gibt es super viele coole Meetups, andere Formen von Gruppierungen, ne, wo ich zum Beispiel wirklich live mal an einem Open Space teilnehme oder wo ich das Thema Liberating Structures, was ich vorhin schon angesprochen hatte, da gibt es viele Angebote, mich dem mal so ein bisschen zu nähern und da so ein bisschen reinzuschnuppern. Das finde ich einen coolen Einstieg. Genau, und ansonsten gibt es natürlich unendlich viel Theorie. Ne? Ich könnte mir jetzt sehr viel über Konfliktanalyse, Konfliktmediation anschauen. Da glaube ich, und das sage ich jetzt bewusst sozusagen nicht aus der Vertriebsbrille, sondern aus einer persönlichen Überzeugung, dass es schwierig ist, sich rein mit Selbststudium ne, wirklich nachhaltig zu verändern im Verhalten. Also da ist es, glaube ich, tatsächlich eine gute Idee, mal zu gucken, wenn ich so im Bereich Konflikt was machen möchte, mal im systemischen Bereich zu gucken, ob ich da eine Weiterbildung finde, die gut für mich passt oder genau, also auch ne, im Bereich Meetups oder Veranstaltungsformate, wo ich mich dem Thema einfach näher und mich einfach auch ein bisschen mit mir selbst und mit anderen in der Interaktion beschäftige, ist da, glaube ich, wirklich nachhaltiger.
Gibt es irgendwie so ein Buch oder eine Internetseite, wo man so einen groben Überblick über die Themenbereiche und die dazugehörigen Methodiken sehen kann oder finden kann, damit man erstmal herausfinden kann, was wirklich noch so alles dahinter steckt und man dann sich entscheiden kann, welches Themengebiet jetzt vielleicht das nächste ist, auf das man
das
sich...
Das Interessanteste. Wie gesagt, ich liebe es sehr doll. Ich würde die Liberating Structures Seite einfach nochmal empfehlen. Da gibt es 35, glaube ich, Methoden, sozusagen, wie man sich dem Thema nähern kann. Es gibt eine andere, ich will es fast Gruppierung nennen, nämlich The Art of Hosting. Das ist tatsächlich so eine Art Bewegung von Menschen, die gerne in Gruppen zusammenarbeiten und das gut facilitieren wollen. Da gibt es eine schöne Seite, die würde ich dann auch nochmal in die Shownotes packen. Und ansonsten, wenn man so, ich sag mal, wirklich den ersten Schritt zu dem, was wir heute viel thematisierter machen will, könnte man sich ja sogar den ISA-QB-Lehrplan angucken, der veröffentlicht ist vom Modul Soft. Da sind tatsächlich ne, diese drei Bereiche nochmal, Kommunikation, Moderation, Konflikt und auch erste Techniken sozusagen mit drin, wenn man sich dem so nähern möchte.
Ja, sehr, sehr cool. Es kamen keine weiteren Fragen, darum sage ich jetzt mal vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Für mich war es sehr, sehr spannend. Ich glaube, für die Zuschauer auch, weil so viele Fragen kamen, fand ich großartig. Auch danke an euch da draußen, die zugeschaut haben. Ja, dann ein wunderschönes Wochenende.
Das wünsche ich euch allen auch. Danke für die Einladung. Genau, und wenn sich im Nachgang noch Fragen ergeben, dann auch gerne her damit. Man findet uns ja online.